Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 4 und 5 der 57. Sure, der Sure Hadid.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sit أيام ثم استوي على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen die Rede von der Erschaffung der Welt ist, deren Regie in der Hand des allgegenwärtigen und allmächtigen Gottes liegt, von dem alles ausgeht und zu ihm zurückkehrt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott ist der, der die Himmel und Erde in 6 Tagen schuf und mit der Herrschaft über sie begann. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr hervorkommt. Und er weiß, was vom Himmel niederkommt und was zu ihm aufsteigt. Wo immer ihr auch seid, er ist mit euch. Und was immer ihr auch tut, er weiß es. Sein ist die Herrschaft über Himmel und Erde, und zu ihm kehrt alles zurück.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13c und Eutelsat 3b unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 27. Mai 2022, gleich dem 6. Chordat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister beim Weltwirtschaftsforum. Forderungen Irans dürfen nicht auf Namen der IRGC auf US-Terroristenliste reduziert werden. Außenamtssprecher. Neue Sanktionen beweisen bösen Willen der USA gegenüber Iranern. Revolutionsgarten. Wir werden auf israelische Terroranschläge reagieren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister beim Weltwirtschaftsforum. Forderungen Irans dürfen nicht auf Namen der IRGC auf US-Terroristenliste reduziert werden. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran betonte beim Weltwirtschaftsforum, die Eintragung der Revolutionsgarden in die US-Terroristenliste ist eine Nebensache, welche von der israelischen Lobby aufgebauscht wurde. Die Priorität der Islamischen Republik Iran sind jedoch die Interessen des iranischen Volkes. Am Rande des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Davos sagte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian gegenüber CNN, dass die Amerikaner sehr wohl wüssten, was zu tun sei, wenn sie ins Atomabkommen zurückkehren wollten. Der Hauptgrund für die Verhandlungspause sei das Interesse Irans an seinen vollen wirtschaftlichen Vorteilen. Amir Abdullahian fügte hinzu, wir haben viele Informationen darüber, dass die Zionisten die amerikanische Außenpolitik als Geisel genommen haben. Er erklärte, dass der Ministerpräsident des zionistischen Regimes vor 20 Jahren behauptet habe, Iran werde in weniger als einem Jahr eine Atombombe bauen. Aber 20 Jahre sind vergangen und wir haben viele Male gesagt, dass die Atombombe keinen Platz in der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran hat. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat die Nuklearzentren Irans wiederholt kontrolliert und bekannt gegeben, dass die Iraner nicht nach Atomwaffen streben, aber das zionistische Regime wiederholt seine Behauptungen weiter. Beim Krieg der Terroristen in Syrien haben wir der Regierung und den Menschen dieses Landes geholfen und nicht zugelassen, dass Terroristen in diesem Land regieren, denn wenn der IS heute im Irak und in Syrien regieren würde, sähe die Welt anders aus. So Amir Abdullahian. Zu den Entwicklungen im Jemen sagte der iranische Außenminister, alle jemenitischen Seiten müssen eine Rolle in der Zukunft dieses Landes spielen. Und die Blockade des Jemen ist vorbei und alle jemenitischen Seiten müssen an einem Tisch sitzen und über ihr Land entscheiden. Außenamtssprecher. Neue Sanktionen beweisen bösen Willen der USA gegenüber Iranern. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, sagte, neue Sanktionen, die von den Vereinigten Staaten gegen die Islamische Republik Iran und die Rotsbrigade der Islamischen Revolutionsgarden, IRGC, verhängt wurden, enthüllen Washingtons Feindseligkeit gegenüber Iranern. Am Mittwoch verhängten die USA Sanktionen gegen ein von Russland unterstütztes sogenanntes Ölschmuggel- und Geldwechselnetzwerk für die Rootsbrigade des IRGC. Das US-Finanzministerium behauptete, das Netzwerk werde von aktuellen und ehemaligen Persönlichkeiten der Rootsbrigade geleitet, unterstützt von hochrangigen Regierungsebenen der Russischen Föderation und umfasse chinesische Unternehmen und einen ehemaligen afghanischen Diplomaten. Am Donnerstag sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, die Islamische Republik Iran und ihre offiziellen und legalen Streitkräfte, insbesondere die Rootsbrigade der Revolutionsgarden, waren schon immer ein Albtraum für terroristische und extremistische Gruppen in der Region. Natürlich scheut die US-Regierung als Adoptivmutter dieser terroristischen Gruppen keine Mühe, sie zu unterstützen, genauso wie sie seit vielen Jahren brutale und rechtswidrige Sanktionen gegen das iranische Volk und seine Kinder im IRGC verhängt. Es war klar, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden trotz ihrer anfänglichen, irreführenden Bemerkungen dieselbe gescheiterte Politik fortsetzt. Diese jüngste Maßnahme ist ein weiteres Zeichen des bösen Willens der US-Regierung gegenüber dem iranischen Volk und eine Ausweitung der desaströsen Politik des maximalen Drucks, fügte der Sprecher hinzu. Wie in einer kürzlichen Erklärung des UN-Sonderberichterstatters angegeben, stellen einseitige Sanktionen der Vereinigten Staaten einen eklatanten Verstoß gegen internationale Vorschriften dar, die kein anderes Ziel verfolgen, als dem iranischen Volk und der Region Schmerz und Leid zuzufügen und Unruhen zu schaffen, so Khatib Zadeh. Revolutionsgarden. Wir werden auf israelische Terroranschläge reagieren. Der Oberbefehlshaber der Islamisch-Iranischen Revolutionsgarden IRGC betonte, dass die jüngsten terroristischen Verbrechen der Israelis beantwortet werden und die Feinde in Erwartung dieser Antwort sein sollten. Das Mitglied der Revolutionsgarden IRGC, Oberst Hassan Seyed Khodai, wurde am Sonntag in Teheran durch einen terroristischen Anschlag gegen die Islamische Revolution durch imperialistische Elemente zum Märtyrer. Brigadegeneral Hossein Salami, der Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarden, sagte bei einer Gedenkfeier für Oberst Hassan Seyed Khodai, Amerika und Israel sind zwei Terrorregime, die wie bei den Verbrechen von Hiroshima und Nagasaki Massenvernichtungswaffen oder Terror einsetzen. Der IRGC-Oberbefehlshaber fügte hinzu, wenn die amerikanischen und israelischen Feinde im Feld besiegt werden, greifen sie auf diese heimtückischen Methoden zurück und verüben Terroranschläge. Sardar Hossein Salami sagte auch, das jüngste Attentat, das zum Märtyrertod von Seyed Khodai geführt hat, wird beantwortet werden. Die Feinde Irans wissen das und haben schon viele Schläge bekommen. Der Oberbefehlshaber der IRGC betonte weiter, dass die Prahlerei der USA und des israelischen Regimes die Entschlossenheit des islamischen Iran, Vergeltung zu üben, nicht unterminiere und das Attentat beantwortet werde. Die Gedenkzeremonie für den ruhmreichen Wächter des Islam und Verteidiger des Heiligen Schreins, Märtyrer Hassan Seyed Khodai, fand in Teheran statt. Zionistische Militärs feuerten Tränengas auf libanesische Bürger. Militärs des zionistischen Regimes feuerten Tränengas auf Teilnehmer, die den Sieg des Widerstands an der südlibanesischen Grenze feierten. Jedes Jahr feiern die libanesischen Bürger am 25. Mai den Jahrestag des Sieges des Widerstandes gegen das zionistische Regime und dessen Vertreibung aus ihrem Territorium. Dabei betonen sie die Bedeutung am Widerstand und seinen Waffen festzuhalten, um das zionistische Regime abzuschrecken, damit es nicht wieder darüber nachdenkt, den Libanon und seine Bürger anzugreifen. Nach Angaben der Nationalen Libanesischen Nachrichtenagentur feuerten israelische Militärs Tränengas auf libanesische Bürger ab, die sich im Südlibanon versammelt hatten, um den Sieg des Widerstandes zu feiern. Infolge dieses Vorgehens der zionistischen Militärs bekamen mehrere libanesische Bürger Atembeschwerden und wurden ins Krankenhaus gebracht. Am 25. Mai 2000 mussten sich die israelischen Militärs schließlich aus dem Südlibanon zurückziehen, nachdem sie zahlreiche Niederlagen durch den Widerstand und das libanesische Volk einstecken mussten. Dieses Ereignis, das den Weg für die nachfolgenden Niederlagen dieses Regimes im Libanon ebnete, wird Aid des Widerstandes und der Freiheit genannt. Der Sieg der Operationen der Hisbollah im Jahr 2000 verstärkte sich in diesen Jahren und versetzte den Zionisten einen schweren und vernichtenden Schlag, weshalb diese sich ohne Ankündigung und ohne Bedingungen aus dem Libanon zurückzogen. Lavrov, USA haben biologische Laboratorien in Armenien, Kasachstan und Zentralasien. Armenien, Kasachstan und Zentralasien beherbergen laut dem russischen Außenminister biologische Laboratorien der USA und Moskau befinde sich diesbezüglich in Gesprächen mit seinem Nachbarn. Sergei Lavrov erklärte in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Russia Today Arabic: Wir haben Absichtserklärungen unterzeichnet oder bereiten Absichtserklärungen vor. Diese Memoranden legen fest, wie biologische Programme in jedem unserer Länder entwickelt werden. Lavrov warnte zudem, dass die Lieferung von Waffen in die Ukraine mit der Fähigkeit, in russisches Territorium einzudringen, ein ernsthafter Schritt in Richtung einer Eskalation der Spannungen wäre. In einem anderen Teil seiner Rede verwies der russische Außenminister auf die Politik des Westens und sagte: Seit mehr als 500 Jahren sitzt der Westen auf einem Stuhl, kolonisiert und bildet seine eigenen Gesetze. Wenn wir uns die in afrikanischen Ländern gezogenen Grenzen ansehen, hat der Westen die Grenzen mit Lineal und Bleistift gezogen, sagte Lavrov und betonte, der Westen will diesen Zustand fortsetzen, aber er wird scheitern. Zuvor hatte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov auf einer Sitzung der Kommission des Föderationsrates angekündigt, dass die biologischen Laboratorien der Ukraine Teil der weltweiten Agenda Washingtons seien. Russland erklärte, es habe dem UN-Sicherheitsrat neue Beweise für die biologische Aktivität des US-Militärs in der Ukraine vorgelegt. Massaker in Texas. UNICEF fordert Schutz amerikanischer Kinder. Catherine Russell, die Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, UNICEF, hat die Schießerei in einer Grundschule in Uvalde, Texas, kritisiert. Am Dienstagnachmittag hat der 18-jährige Student Salvador Ramos mit einem Sturmgewehr und einer automatischen Waffe die Robb-Grundschule in Uvalde im US-Bundesstaat Texas betreten und wahllos das Feuer auf die Schulkinder eröffnet. Dabei wurden 22 Menschen getötet, davon 19 Schüler und ein Lehrer. Auch der Schütze wurde getötet. Laut der Nachrichtenagentur Xinhua sagte Catherine Russell auf die Tragödie an der Grundschule in Texas: Tragödie um Tragödie, Schießerei um Schießerei, junges Leben um junges Leben. Wie viele Kinder werden noch sterben, bevor die Regierenden handeln, um Kinder und ihre Schulen zu schützen? Denn bis sie es tun, werden diese Schrecken weitergehen. Sie fügte hinzu: Die Kinder, die am Dienstag in Uvalde angegriffen und getötet wurden, gingen zur Schule, die der sicherste Ort nach ihrem Zuhause hätte sein sollen. Die 19 Kinder, ein Lehrer und ein Mitarbeiter der Schule, die morgens zur Schule gingen, werden niemals zu ihren Familien zurückkehren. Infolge dieser Tragödie wurde das in der US-Verfassung verankerte Recht, Waffen zu tragen, erneut kritisiert. Insbesondere wurden Einwände gegen Gesetze, die den Verkauf von automatischen Waffen an junge Menschen unter 21 Jahren erlauben, verurteilt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 17 Grad, Mashhad 15 Grad, Isfahan 24 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandar Abbas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Russland steht vor 10% Wirtschaftseinbruch und weiteren Problemen. Seine Oligarchen sehen 7,5 Milliarden Euro Vermögen eingefroren. Kiew und westliche Politiker fordern Kriegsverlust von Russland. Wir sprachen mit Christoph Hörstel, dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, zur gegenwärtigen Gesamtlage. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, Israel soll eine Bitte der USA abgelehnt haben, Anti-Panzerraketen an die Ukraine zu schicken. Wissen Sie so etwas diesbezüglich?
Davon habe ich jetzt tatsächlich nichts gelesen, aber es gibt so ungeheuerlich viele Nachrichten, da bitte ich um Nachsicht, dass ich das tatsächlich als einzelne Person und ohne ein zuarbeitendes Büro nicht mehr schaffen kann, nicht mal vor unserem Interview. Habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber halte ich für sehr wahrscheinlich, dass sowas passiert. Sowohl die Bitte für wahrscheinlich, als auch die Ablehnung durch Israel. Israel bekommt ja im Prinzip, soweit es nicht selber produziert, alles von den Amerikanern. So, jetzt ist in Nachrichtenkreisen, Nachrichtendienstkreisen, aber auch bei allen Experten bekannt, dass die Ukraine so sagenhaft korrupt ist und das Ganze ein komplettes Mafiasystem mit Oligarchen, die ihre eigenen Armeen haben. Das ist schon uralt. Darüber haben wir beiden schon vor 10 Jahren gesprochen. Nein, es geht im Prinzip darum, dass eben alle Waffenlieferungen auch nicht sicher ist. Und die Hölle an Angst ist natürlich für Israel, dass ihre hochkarätigen Waffen, wenn sie die in die Ukraine abgeben, nachher bei den Palästinensern landen könnten. Ja? Das ist so ein Grund, den ich mir gut vorstellen kann, warum Israel sagt, dass sie sich an dem Zinnober nicht beteiligen wollen. Ja? Ein anderer Grund natürlich könnte auch sein, dass man Rücksicht auf Russland nimmt, das im Moment ein bisschen sauer ist auf Israel, weil es einen ziemlichen Tanz mit Lavrov gemacht hat, mit dem Außenminister über Nazi-Fragen. Und sowas mag Russland nicht. Klar, Russland bezahlt die Renten aller aus Russland nach Israel eingewanderten Russen. Und das hat Israel dazu bewogen, an dies und anderes mit den Russen vorsichtig umzugehen. Und diese Vorsichtigkeit, diese Vorsicht, die hat ein bisschen nachgelassen in letzter Zeit. Und vielleicht ist das auch ein Grund, ja.
Ja, Herr Hostel, Russland will Teile der Ukraine-Stärke an sich binden, offenbar. Es verteilt russische Pässe in besetzten Gebieten. Und ein entsprechendes Dekret hatte Russlands Präsident Putin unterzeichnet. Bedeutet das eine Annexion oder läuft das auf eine Annexion hinaus?
Ich würde mal das eine Mal bestätigen und auch bekräftigen. Ich habe heute Morgen erste Fotos bekommen, dass Einwohner in den besetzten Städten, in Cherson zum Beispiel, das wird immer wieder zitiert, ihre Nummernschilder auf russische Nummernschilder umstellen können. Und da hatte einer auch gleich russische Hoheitszeichen auf sein ukrainisches, nicht? Sie wissen ja immer so, im linken Teil gibt es dieses Ländersymbol oder Länderbuchstaben und da hat er russische Zeichen drüber geklebt mit Pappe und von Hand. Ja. Und das, die Russen bieten jedem der russischen Einwohner, es gibt ja einen, wenn sie nach Russland einwandern wollen, müssen sie eine Geschichtsprüfung machen, eine Sprachprüfung machen und sowas. Und die Einwohner sozusagen, die da eine Russen werden wollen, können jederzeit sich einen Pass, einen russischen Pass besorgen. Das ist also die Geschichte. Und die Russen zahlen auch Gelder aus. Die haben Rentenlisten erstellt, haben Renten ausgezahlt, die haben sozusagen Begrüßungsgelder ausgezahlt, einfach Unterstützung, damit die Menschen was zu essen bekommen. Von 160 Euro pro Nase, ja, das ist also auch nicht so wenig, ausgezahlt in jetzt gerade in den frisch eingenommenen Dörfern und sowas. Das ist, wie soll man sagen, einfach auch der Not geschuldet. Ja, da sind Leute, die haben Hunger, die hatten nicht Zugriff auf frisches Wasser. Jetzt gerade ist also eine dringende Botschaft von dem Denis Puschilin gekommen, von dem Donetsker Regierungschef, der bittet die Russen also nach dem saloppen deutschen Wort macht hinne, ja, bittet die Russen um etwas Eile bei der Besetzung des Donbass, weil die Ukraine das Wasser abgestellt hat. Das hatten die auch für die ganze Krim abgestellt. Und in den ersten Kriegswochen wurde also die Krim-Wasserversorgung wieder in Betrieb genommen. Die ist jetzt glücklich in Betrieb. In Mariupol zum Beispiel ist jetzt das erste Stadtviertel wieder mit Wasser versorgt. Also das ist unglaublich, auch in welcher Not da die Menschen leben und was das bedeutet. Ja, die schleppen jeden verfluchten Liter Wasser, den sie verbrauchen, ob für Dusche, für Klo oder fürs Trinken, schleppen die in die Häuser und teilweise 6-7 Stockwerke hoch. Also das ist alles gar nicht komisch. Und ne, das ist die Lage. Und tatsächlich, ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Annexion. Das hat so was gewaltsam Feindliches. Aber die Menschen freuen sich, umhalsen die Truppen und sind froh, dass die kommen. Und wenn es eben heißt, dass eben in verschiedenen Ortschaften es schwierig ist, den Krieg zu führen, weil die Menschen einfach in ihren Wohnungen bleiben, dann bleiben die auch deshalb da, weil sie gerne befreit werden wollen. Das schreibt man natürlich in keinem westlichen Medium, aber das sieht man nachher auf den Straßen und sieht man in den unter Tränen, in den Geschichten von den Menschen, die sich da wiedersehen. Das ist schon alles ziemlich enorm. Wir können damit rechnen, dass Russland hier enge Beziehungen erstmal anstrebt. Es ist ja von einzelnen Städten wie Cherson schon beantragt worden, dass sie zu Russland wollen. Und diesem Druck werden sich auch die Donbass-Republiken kaum widersetzen können. Das läuft auf Anschlüsse hinaus, aber Annexion. Da bin ich vorsichtig, weil das eben von der breiten Masse der Bevölkerung getragen ist. Diejenigen, die die Russen nicht mögen, haben sozusagen bei Kriegsbeginn die Ortschaften verlassen. Die bleiben da bestimmt nicht da, so wie damals die Paschtunen in der NATO-Besatzung, um, wie soll man sagen, Widerstand zu leisten. Oder in den Zeiten der Sowjetbesatzung habe ich das ja auch persönlich erlebt, dass die Menschen einfach trotz aller Bombardements da blieben, bis sie rausgebombt wurden, buchstäblich, bis sie umgebracht wurden, sind sie an ihren Dörfern geblieben, um den Widerständlern zu helfen. Und eine solche Moral gibt es in der Ukraine nicht, sondern da bleiben die, die befreit werden wollen. Das möchte der Westen nicht zugeben. Und die Kiewer sind natürlich, wie soll man sagen, deshalb glücklich, dass die da bleiben, weil sie als Schutzschilde missbrauchen können. Ja, das passiert ständig. Deswegen werden überhaupt nur Schulen bombardiert, weil da Panzer unterkriechen. Die parken direkt in der Nähe. Gibt es Bilder darüber? Ziemlich viele habe ich schon gesehen davon, wo die Panzer einfach frech direkt an die Schulmauern ranfahren und dann da stehen bleiben und da Feuerposition beziehen. Und nicht nur Panzer, sondern auch gerade Raketenwerfer, diese Mehrfachwerfer, die sehr, sehr tödliche Waffe sind. Das sind ganz schwierige Verhältnisse.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. In dieser Woche, verehrte Damen und Herren, reisen wir nach Sarez und Bane. Zwei Städte in der Provinz Kurdistan, die sowohl historisch als auch von ihrer Natur sehr durchaus sehenswert und bedeutungsvoll sind. Die Provinzstadt Sarez befindet sich im Nordwesten von Kurdistan. Die Wirtschaft basiert auf Landwirtschaft. Angebaut werden Weizen, Gerste, Tabak, Ölkörner und Hülsenfrüchte. Sarez liegt im Ursprungsland der Mana- und Meder-Völker im Nordwesten und Westen Irans. Die Stadt befindet sich zudem auf der Karawanenroute, die Iran, die Türkei und den heutigen Nordirak miteinander verbunden hat. Die Stadt liegt 1500 Meter über dem Meeresspiegel und 180 Kilometer von der Provinzhauptstadt Sanandaj entfernt. Ein gleichnamiger Fluss fließt durch die Stadt und deckt den Bedarf an Wasser für die Landwirtschaft. Zudem bietet sie auf ihrer Route schöne Ansichten. Die historische Zitadelle Sivir, der Karawanserai-Komplex und der Bazar der Stadt bieten neben der Moschee mit ihren zwei Minaretten die Attraktionen dieser Region.
Musik.
Historiker glauben, dass Sarres von den Medern gegründet wurde. Sarres stammt von dem Wort Sagas ab, der den Skythen zugeordnet wird. Sagas soll die Hauptstadt der Skythen gewesen sein, die aber nach permanenten Angriffen zerstört und immer wieder woanders aufgebaut wurde, so dass heute ein riesiges Areal auf der Straße Sarres-Bonne zum alten Sarres gezählt wird. Im Laufe der Geschichte war die Stadt stets Angriffen von Räubern und Römern ausgesetzt. Später verschonten sie auch Mongolen und Osmanen nicht. In den letzten Jahrzehnten hat es dort umfangreiche Ausgrabungen zur Erkundung von historischen und archäologischen Werken gegeben. Es stellte sich heraus, dass die Region sehr reich mit diesen Schätzen gesegnet ist. Der Hügel und die Zitadelle Sivir und die Garaftu-Höhle sind jedoch bekannter als andere Funde. Wir sehen uns diese näher an. Etwa 50 Kilometer entfernt von Sarres und am Rande des Dorfes Sivir befinden sich die Ruinen einer Zitadelle aus dem 7. Jahrhundert vor Christi. Die wertvollen Funde auf diesem Hügel stammen aus einer Zeit von vor etwa 30 Jahrhunderten. Sie repräsentieren ästhetische Kunst aus 1000 vor Christi. Leider wurde ein Großteil der Funde aus Sivir vor der Revolution geplündert und in die großen europäischen und amerikanischen Museen gebracht. Nur wenige dieser Funde sind heute im Iran-Bastan-Museum ausgestellt. Die Zitadelle stellt eines der Meisterwerke der Architektur aus dem 9. bis 6. Jahrhundert vor Christi dar. Die Architektur und vom künstlerischen Aspekt her gilt die Zitadelle als Maßstab dieser historischen Zeit. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Werk des Manner-Volkes, das im Nordwesten Irans angesiedelt war.
Dieses Bauwerk wurde erstmals im Kalender der Syrer erwähnt. Darin hieß es, dass mit der Rebellion der Mana-Völker aus dem 9. bis 6. Jahrhundert vor Christi die Operationen von diesem Hügel geführt wurden. Weltruhm erlangte diese Region, als 1946 Schneefall und Wetter einen Teil des Gipfels wegspülten und sehr zufällig Gegenstände an Tageslicht kamen. Die ersten archäologischen Forschungsarbeiten wurden vom Amerikaner Robert Risson 1945 durchgeführt. Später wurden diese Arbeiten fortgesetzt. Karaftu ist einer historisch bedeutenden Höhle in Iran eines der größten und erstaunlichsten natürlichen Touristenattraktionen in Kurdistan. Die Höhle befindet sich 72 Kilometer entfernt von Sarres in der Nähe eines gleichnamigen Dorfes. Die Höhle bohrt sich in einem Kalkgebirge, das nördlich eines tiefen Tales liegt, wo zahlreiche Nischen, Löcher und Gräben neben der Höhle entdeckt wurden. Der Wind findet keinen Zugang in die Höhle, der Winter gelangt den südlichen Berghang nicht, nur 500 Meter weiter und im Südosten bläst wieder heftig der Wind und ist von Schnee bedeckt. Daher ist die Höhle im Winter und der Kältezeit ein warmer Zufluchtsort und im Sommer eine kühle Oase mit leichter Brise. Der Höhleneingang liegt etwa 25 Meter vor dem Berghang, für Besucher ehemals ein beschwerlicher Weg. Heute hat man jedoch eine Metalltreppe angeracht, um in die Höhe zu gelangen. Die Karaftu lag im Mesozoikum geologisches Zeitalter, das etwa 160 Millionen Jahre dauerte, unter Wasser. Vor etwa 60 Millionen Jahren kamen sie an die Oberfläche. Die Höhle ist 750 Meter lang mit vielen Abzweigungen im Inneren. In 4 Etagen zieht sie sich durch das Berginnere. Die 4. Etage wurde von Archäologen Ermitage getauft. In der Höhle wurden 2 Gebäude errichtet, die der Ära der Parther im 3. Jahrhundert vor Christi zugeordnet werden. Gegenstände aus der Höhle, die Nischen und Gänge, die Eingravierungen und Malereien an den Wänden zeigen, dass sie einst bewohnt war. Ein kleiner Fluss fließt durch die Höhle, die viele Wasserfälle verursacht hat, und in den Becken gibt es demzufolge immer sauberes Trinkwasser. Die Karaftu-Höhle ist mit ihren Sehenswürdigkeiten eine wichtige Anlaufstation für Touristen in dieser Region. Wir gehen weiter zum Großraum Borneo. Im Westen und Süden grenzt sie an den Irak. Die Stadt Borneo liegt 1554 Meter über dem Meeresspiegel und 270 Kilometer von Sanandaj und 21 Kilometer von der irakischen Grenze entfernt auf den Berghängen des Zagros-Gebirges. Um die Stadt herum ragen hohe Berge in den Himmel. Natürliche Landschaften sind hier zahlreich vorhanden. Wald und Berg verleihen dem Gesamtbild besondere Anschaulichkeit. Das grüne Weideland ist für Viehhaltung von großem Vorteil. Die natürlichen Gegebenheiten sind zudem auch für Wanderleben sehr geeignet. Da die Stadt an der Grenze zum Irak liegt, ist sie auch wirtschaftlich von Bedeutung. 2010 wurde die Region zur Sonderwirtschaftszone erklärt. In den vergangenen Jahren galt Borneo als Wirtschaftszentrum von Sanandaj. Die wichtigsten Attraktionen für Touristen sind neben den Bazaren und Einkaufszentren die Waldparks Dokanan und Pir Morad, der Damsee Borneo, der Erholungsort Surin an der Borneo-Marivan-Straße. Die Geschichte von Borneo ist von vielen Höhen und Tiefen geprägt. In der gegenwärtigen Zeit flammte die Stadt aus unerklärlichen Gründen 2-mal im Ersten und Zweiten Weltkrieg auf und wurde vollständig zerstört. Andere Schätze wie Tongefäße, alte Münzen und Steingravuren belegen die historische Stellung der Stadt. Auch der auferlegte Krieg mit dem Irak hat in dieser Stadt durch ihre Grenznähe unübersehbare Spuren hinterlassen. Sie wurde eigene Male mit chemischen Waffen angegriffen. Heute hat man versucht, diese Spuren zu entfernen und den Krieg hier nicht mehr zum Vorschein kommen zu lassen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Manoucher Toherzadeh mit dem Titel Kutsch, das heißt Auswanderung.
تعمت تلخ گریه تو صدام نشسته بغز خیس فریا تو گلوم شکسته گوش من از همیشه در خودم شکست شکستم میدونم با یه دنیا غم و فریاد رو لبام سخت از هیچی نگفتن میدونم کوچه من از همیشه چاره نمیخوام روز و شبم این همه تکراری باشه کاش میشد هجرت من فرصت بیداری باشه نمیخوام روز و شبم این همه تکراری باشه کاش میشد هجرت من فرصت بیداری باشه کوچه من از همیشه چاره آخرینه پایه عبورم اما زنجیری زمینه کوچه من از همیشه
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Im letzten Beitrag haben wir dargestellt, wie bedeutend es ist, dass Gott dem Menschen das Gehör verliehen hat. Das Gehör ist ein wichtiges Mittel zur Herstellung eines Kontaktes mit anderen und zum richtigen Zuhören. Aus der Sicht Imam Sajjoz alaihi salam hat das Gehör ein Recht uns gegenüber. Wir sind dann diesem großen himmlischen Geschenk gerecht geworden, wenn wir uns die Gewohnheit aneignen, nur dem, was gut ist, zuzuhören. Auf diese Weise wird unsere Seele zum Guten und Schönen angespornt. Das Gute zu hören und ihm einen festen Platz in unserer Seele zu geben, ist eine Fertigkeit, die wir erlernen müssen. Mit dem Gehör können wir zum Beispiel den belebenden Klang der Koranverse und des Gebetsaufrufes aufnehmen und auf uns einwirken lassen. Der Prophet des Islam hat über die Wirkung des Azans, des Gebetsaufrufes, gesagt, wenn der Mensch dem Gebetsaufruf zuhört, wird sein Charakter gut und wird er zu einem Himmelsbewohner. Aus der Sicht Imam Sajjoz verhelfen offene Ohren, die auf Recht und Wahrheit hören, dem Menschen zu Wohl und Glück. Es gibt jedoch einige, die sich mit eigenen Händen den Weg zur Rechtleitung versperren. So verhielt es sich mit Leuten in der islamischen Frühzeit, die sich die Ohren zuhielten, wenn der Koran vorgetragen wurde, weil sie der magnetischen Anziehungskraft des Korans mit seinem Inhalt und Klang entgehen wollten. Leute wie Sie werden am jüngsten Tag von den Höhlenwächtern gefragt, ist denn kein Verwarner zu euch gekommen? Und sie werden antworten, doch, ein Verwarner ist zu uns gekommen, aber wir beschuldigten ihn des Betrugs und sprachen, Allah hat nichts offenbart. Wenn wir ein offenes Ohr gehabt oder nachgedacht hätten, wären wir nun nicht unter den Höhleninsassen. Thank you. Der wichtigste Grund für das schlimme Ende eines Menschen ist in Wahrheit darin zu suchen, dass er nicht auf die Mahnungen Gottes und seine frohen Verheißungen geachtet und nicht über sie nachgedacht hat. Es gibt viele Menschen, die zwar die Wegweisungen der göttlichen Propheten gehört haben, aber sich nicht damit auseinandersetzten. Sie wollen die göttlichen Lehren nicht nutzen. So kommt es, dass sie nicht rechtgeleitet werden. Der Heilige Koran sagt über sie im Vers 179 der Sure 7, Sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Die Niederschlagenheit der Höhlenbewohner ist deshalb so groß, weil sie ihr Ohr gegenüber dem Aufruf des göttlichen Propheten verschlossen haben. Die Worte der Wahrheit können tatsächlich nie auf den Menschen wirken, solange er nicht selber auf der Suche nach der Wahrheit ist. Gott verweist an einer Stelle in der Sure 30 auf seine Wunderzeichen und sagt im Vers 23 dieser Sure, es sind Zeichen für Menschen, die hören wollen. Die Niedergeschlagenheit der Hölleninsassen ist auch deshalb so groß, weil sie es bereuen, ihren Verstand nicht richtig im Leben genutzt zu haben. Das heißt, sie haben nicht ihren Verstand eingesetzt, um das Gute vom Bösen und die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Gott aber hat allen Menschen diese Fähigkeit bei der Geburt mitgegeben, damit sie Rechtleitung finden. Auch fordert der Heilige Koran den Menschen auf, nicht alles einfach zu akzeptieren, was er andere sagen hört, sondern es mit dem Verstand abzuwägen. Die kritische Betrachtung dessen, was andere sagen, ist eine der wichtigsten Methoden, um den Geist zu entfalten. In der Sure 39 heißt es in den Versen 17 und 18, »Bringe daher meinen Dienern gute Nachricht«, ihnen, die auf das Wort hören und dem Besten davon folgen. Diese sind es, welche Allah leitet und die Einsicht besitzen. Es ist ein Zeichen für Unwissenheit, wenn der Mensch sofort alles akzeptiert, was ihm zu Ohren kommt. Ibn Sina, der im Westen als Avicenna bekannte iranische Philosoph und Arzt, sagt, immer wenn du etwas Eigenartiges hörst, betrachte es lediglich als möglich, solange du keinen klaren Beweis dafür hast, dass du es glauben kannst. Avicenna sagt auch, wer sich angewöhnt, ohne Grund zu akzeptieren, was die anderen sagen, hat das Gewand des Menschseins abgelegt. Imam Sajjad hat lange vor Avicenna das Gleiche gemeint, als er betonte, dass der Mensch nicht jedes Wort in sein Herz einlassen soll. Die Religion mahnt, dass man sich kein sinnloses und verdorbenes Gerede anhören soll, und zwar wegen der üblen Folgen dieses Tuns. Auch darf man sich nicht anhören, wer über andere hinter deren Rücken schlecht gesprochen wird. Die Würde des Menschen stellt ein wertvolles Kapitel für ihn dar. Alles, was sie in Gefahr bringt, bedeutet auch eine Gefahr für sein Ansehen. Deshalb begeht sowohl derjenige, der über die Fehler eines anderen heimlich spricht, als auch der, der sich dies anhört, eine große Sünde. Die Beherrschung unseres Gehörs ist also eine Fertigkeit, deren Erlernen sich lohnt, denn sie sorgt für die Gesundheit unserer Seele. Wenn wir unseren Rang und unsere Würde als Menschen kennen und zu schätzen wissen, werden wir mit offenen Augen und Ohren den Weg des Erfolges gehen. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.